Hallo und herzlich willkommen zu Nachts im Buchladen. Ich bin Jenny Heimann, freue mich sehr, dass ihr mich wieder angeklickt oder auch eingeschaltet habt. Dieser Podcast ist ja ein Literatur- und auch ein Buchladen-Podcast und alle, die sich für Buchläden interessieren, hat sicherlich auch diese Nachricht aus der letzten Woche sehr interessiert. Die Meiersche und Thalia gehen zusammen, die beiden großen deutschen Buchhandelsketten tun sich zusammen, um besser aufgestellt zu sein für die Konkurrenz durch Amazon. Aber was bedeutet das eigentlich für die anderen kleinen Läden? Das habe ich mich gefragt und das wollte ich auch jemanden fragen, den es direkt betrifft. Luisa Harms hatte früher eine ziemlich große Buchhandlung in der Hammer Innenstadt, hat dann aber irgendwann gesagt, nee, das reicht nicht mehr, ich gehe in eine kleine Buchhandlung im Stadtteil. Ja, und zu ihr bin ich hingefahren mit der Frage, wie findest du das denn eigentlich, wenn Meiersche und Thalia jetzt zusammengehen?
Dass die Großen sich jetzt zusammentun, sehe ich eigentlich als einen Vorteil, wenn sie nicht vergessen, die Kleinen mitzunehmen. Denn ich finde, wenn man den großen Online-Händlern die Stirn bieten will, dann muss man es auch gemeinsam tun. Dass es jetzt einen zweiten Großen geben soll, finde ich, macht für mich keinen Sinn.
Also, aber es war tatsächlich damals bei dir die Begründung, da kommt dieser Online-Buchhandel immer stärker und nimmt mir die Kunden weg?
Ja, das war ganz klar so. Der hat mir nicht die Kunden weggenommen, aber die Umsätze. Die Kunden sind schon noch gekommen und haben gestöbert und geschnuppert, aber der Durchschnittsbon war deutlich kleiner und wir haben das sehr, sehr deutlich gemerkt. Wir haben viele Umbrüche in der Innenstadt gut überlebt, wir haben einen großen Mitbewerber verkraftet, wir haben den Umzug der Stadtbücherei verkraftet. Das haben wir alles gut verpackt, aber Amazon konnten wir nicht mehr schaffen.
Okay, du sagst jetzt also, die nächste Fusion, die da kommt, Thalia und Meiersche, das ist nur ein weiterer Schritt, dem blickst du ganz gelassen entgegen.
Ja, ich glaube, dass der uns Buchhändlern, uns kleineren Stadtteilbuchhändlern und auch den Inhabergeführten in den Innenstädten nicht so wehtun wird. Sie werden, sie bündeln ihre Kräfte, um dem Großen gegenübertreten zu können. Ich finde, es bietet aber auch Chancen, wenn man jetzt clever genug ist, den Weg gemeinsam zu gehen und alle mitzunehmen. Denn dann kann man wirklich ein gutes Gegenüber bieten.
Ich glaube, ich war jetzt inzwischen schon in 6 verschiedenen Buchhandlungen mit meinem Podcast. Und eigentlich war das so, dass alle Buchhändler gesagt haben, so, was uns ausmacht, ist, dass wir unsere Kunden kennen. Dass wir einfach wissen, wie die sind. Und deswegen sind wir eine gute Buchhandlung. Wie ist das denn hier bei dir im Stadtteil? Was hast du für Kunden und was ist deins? Warum kommen die Leute bei dir in den Laden?
Also das möchte ich für mich auch in Anspruch nehmen. Ich glaube, dass ich wirklich nahezu alle Kunden kenne, dass ich weiß, was die Kunden wünschen. Ist mir jetzt gerade im letzten Weihnachtsgeschäft aufgefallen. Wir haben so wenig bestellt wie nie. Das heißt, wir werden immer besser darin, auch die Kundenwünsche im Vorfeld zu erkennen. Das ist natürlich eine große Chance. Letztendlich ist das Buch ein völlig austauschbares Produkt. Das muss man nicht anfassen, um zu fühlen, wie ist die Qualität, anders bei Kleidung oder bei Schuhen. Da bestellt man auf Verdacht und schickt zurück. Bücher sind nun mal einfach eine austauschbare Ware. Und wenn man da nicht durch persönliches Engagement und persönliche Kenntnis punktet, dann hat man da eh verloren.
Letztes Mal war ich im Stadtteil Bockum-Höfel. Da hat die Buchhändlerin gesagt, in Bockum-Höfel lesen Sie gerne Krimis. Was liest man denn hier in Hamm-Üntrop?
Das ist total gemischt. Wir haben sehr viele junge Familien. Da werden natürlich Krimis gelesen, schöne Schmöker, gerne auch mal was Lustiges zur Entspannung, aber natürlich auch Kinderbücher. Doch wir haben ja auch durchaus, was ich vielleicht gar nicht so sehr erwartet habe, ein gutes Bildungsbürgertum, die sehr viel Sachbücher, politisches Sachbuch, aber eben auch Zeitgeschichte und Ähnliches kaufen.
Ich muss das mal kurz beschreiben. Wir haben es ja schon spät. Du bist ein bisschen müde, lehnst dich ganz lässig an eins der Bücherregale. Und das, würde ich sagen, ist so eine Mischung aus Reiseliteratur und Biografien. Bruce Springsteen sehe ich, David Bowie, das wäre ja meins, Biografie von David Bowie. Ilka Bessin, ne, das ist ja Cindy aus Marzahn gewesen, abgeschminkt die Biografie. Welche von deinen Biografien wird gerade am meisten nachgefragt?
Die haben wir natürlich extra positioniert auf dem Stapel. Das ist natürlich
Dirk Rossmann.
Nein. Mann.
Die Obama.
Genau, Michelle Obama.
Wie konnte ich? Du guckst mich so erwartungsvoll an. Die habe ich doch selbst gerade noch gelesen. Michelle Obama, ja.
Genau, das war natürlich unser Highlight im Weihnachtsgeschäft. Mhm. Becoming. Dirk Rossmann spielt natürlich auch eine große Rolle, haben wir aber jetzt auch nicht hier. Hier sind nur so ein paar Biografien in den Vordergrund gestellt. Dirk Rossmann und Michelle Obama sind extra positioniert vorne auf dem Stapel.
Also Michelle Obama habe ich gelesen, grandioses Buch, geht auch sehr viel um Kindererziehung, Politik, wie sich eine First Lady einbringen kann, auch um Gleichberechtigung, Me Too, super engagiertes und ambitioniertes Buch. Hast du die Cindy aus Marzahn auch gelesen? Kannst du das auch einschätzen?
Ich habe das nicht gelesen, aber wir können uns natürlich überhaupt nicht, müssen uns nicht vormachen, dass Fernsehen nicht seine Wirkung verfehlt. Die sind im Fernsehen, gehen rauf und runter durch die Talkshows und dann wird das auch nachgefragt. Das ist das Schöne, dass wir so ein gemischtes Publikum haben. Da geht eine Cindy aus Marzahn, da geht natürlich auch der Robert Habeck und da geht aber auch, lass mich gucken, der Clark, der über die deutsche Geschichte berichtet.
Ich freue mich sehr über euer Musiksortiment. Paul McCartney, David Bowie, Bruce Springsteen. Hast du selbst so eine kleine Musikleidenschaft?
Ich glaube, das bin ich selber, ja klar.
Welche von denen ist dein Favorite?
Bin jetzt leider die Beatles-Liga, da haben wir im Moment nichts dabei.
Doch, Paul McCartney, doch, da, guck genau. Mal, da ist ja, er doch.
Ist das Taschenbuch, das war bei mir schon, das ist bei mir schon durch, weil er ja gebunden ja letztes Jahr war. Also ich bin die Beatles-Liga, Bruce Springsteen hat eine riesen Fangemeinde, aber natürlich guckt man da immer hin.
Es tut mir leid, ich weiß, dass du ein bisschen müde bist und dich schon so leidenschaftlich an dein Regal lehnen wolltest. Ich wollte dich zum Rumwandern auffordern, dass wir uns ein bisschen durch deinen Laden bewegen und du mir einfach mal so zeigst, wo bei dir die meisten Leute zugreifen und was so deine Top-Empfehlungen im Moment sind.
Riesengroßer Erfolg, wir sind hier vor der Krimi-Abteilung, war natürlich der Volker Kutscher.
Der nasse Fisch, Babylon Berlin.
Ganz
ne?
Genau. Der hatte ja jetzt das ganz neue Malo war es, genau. Ist jetzt der ganz neue Band, der ist richtig gut gegangen. Da hat Babylon Berlin richtig uns kräftig geholfen.
Ganz kurz, der macht ja sozusagen die Zeitreise durch die Weimarer Republik. Ne? Also es geht ja, glaube ich, jedes Buch geht um ein anderes Jahr. Ne? Es fängt ja an, Babylon Berlin ist das Ende der 20er Jahre. Wir machen einfach mal 1929 draus. Jetzt ist es, glaube ich, der siebte Band. Das heißt, wir müssten so ungefähr 1936 sein.
Ja, die Nationalsozialisten haben auf jeden Fall die Macht schon übernommen und auch schon sich überall festgesetzt. Die Gleichschaltung hat stattgefunden. Ich habe Volker Kutscher mal in einer Lesung erlebt. Da hat er gesagt, da wollte er eigentlich aufhören. Ich vermute mal, der Erfolg hat ihn jetzt doch noch mal vorangetrieben.
Dann gucken wir mal, ob der bis noch zum Zweiten Weltkrieg kommt, ne? Der Volker Kutscher. Also das ist einmal jetzt das, was gerade top geht. Was ist denn so dein Lieblingsbuch, was du gerade am liebsten empfiehlst?
Bei den Krimis bin ich ein bisschen leiser. Das ist amerikanischer Schriftsteller Tim Brad Parks. Nicht ein Wort ist sein erstes. Da geht es um einen Richter am obersten Gericht in Amerika. Dem werden die beiden Kinder entführt, Zwillinge. Ganz kurios, alle möglichen Leute scheinen involviert oder auch nicht. Und zwar will man ihn dazu nötigen, nach den Wünschen des Entführers in einem Prozess zu entscheiden. Richter sind unabhängig. Man erfährt total viel über dieses System in Amerika. Ich selber bin hier mit dem Gericht so ein bisschen als ehrenamtliche Richterin involviert und finde es ganz spannend, wie die Amerikaner ticken. Aber trotzdem ist es auch ein super spannender Fall. Das zweite von ihm ist auch ganz gut, ist jetzt gerade erschienen, steht aber hinter diesem ein bisschen zurück. Deswegen würde ich dieses viel lieber empfehlen.
Gibt's aber auch alle schon als Taschenbuch. Das heißt, kann man sich auch, wie man so schön sagt, mal eben so kaufen. Ne?
Kann man sich mal eben so kaufen, wobei die Verlage ja jetzt wahnsinnig gerne so ein Zwischending zwischen Taschenbuch und gebundenem machen.
Broschiert.
Kostet dann 15 Euro
ja,
oder so.
Okay.
Krimi habe ich aber im Moment so ein bisschen auch leid. Eigentlich bin ich eher bei der Belletristik.
Du, das passt mir sehr gut. Da bin ich auch am liebsten. Wir können gerne noch ein paar Schritte weitergehen.
Ich muss sagen, mein Lieblingsbuch aus dem letzten Dezember, das hat noch keins übertroffen. Es gibt eine Menge schöner. Also ich fand zum Beispiel von der Mechthild Bormann die Grenzgänger ganz spannend. So eine Geschichte von Kindern, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Holland Lebensmittel und Zigaretten und alles Mögliche geschmuggelt haben und sich dabei immer einer unglaublichen Gefahr ausgesetzt haben, um sogar zum Teil ihre Familie über Wasser zu halten. Und das ist die Geschichte von einem Mädchen, die eben so eine Grenzgängerin war. 30 Jahre später steht sie vor Gericht, weil sie angeblich ihren Vater verurteilt hat. Und dann rollt sich so die ganze Geschichte im Rückblick auf. Total packend. Kein hochliterarisches Buch, aber eine schön erzählte Geschichte. Kann man mal so weglesen.
Muss ich auch direkt dazu sagen, ist mir jetzt schon zum zweiten Mal ans Herz gelegt worden. Mechthild Bormann kommt aus Bielefeld in Warendorf. War der Buchhändler auch schon völlig begeistert von dem Buch. Und da zückst du was, das ist auch mein Favorit letztes Jahr gewesen. Was für ein schönes Buch. Ja. Da hast du es in der Hand. Mariana Leki, was man von hier aus sehen kann.
Das ist für mich eins der schönsten Bücher, die ich ewig gelesen habe. Also das hat dieses Jahr kein Buch geschafft, das zu toppen, weil es mich einfach so unglaublich berührt hat. Die Geschichte von Selma, die immer wenn sie von einem Okapi träumt, wird jemand sterben. Klar ist, Selma träumt von einem Okapi und das kleine Dorf, in dem Selma lebt, rüstet sich, weil es kann ja jeden treffen. Jeder hat so noch ein paar Dinge aufzuräumen. Der Apotheker muss unbedingt Selma noch seine Liebe gestehen. Das ist gleich am Anfang. Das ist so witzig. Das völlig fassungslos war ich. Manche wünschen sich aber auch so, den einen oder anderen könnt's jetzt echt mal treffen.
Ich muss mal kurz, ganz kurz schnipp, schnipp, schnipp machen an der Stelle, weil was mich von Anfang an so ein ja, die Erzählperspektive ist ja die von Luise. Ja. Luise ist Jahrgang 73 und als das Buch anfängt, ist sie gerade 10. Und da das so ungefähr mein Jahrgang ist, hat mich also auch diese Erzählperspektive direkt gefesselt. Ne? Das ist irgendwie so ein junge Frauenbuch, würde ich sagen. Also erstmal zumindest von der Erzählperspektive aus. Aber wie du schon sagst,
die Perspektive ist von außen.
Stimmt, die ist von außen, aber Luise ist die Hauptperson, um die geht's ja eigentlich. Ne?
Ja, genau. Es ist nämlich genau Luise, die das Schicksal am härtesten trifft. Völlig unvermutet stirbt jemand, der in Luises ganz engem Umfeld ist und wie sie darunter leidet und ihr Leben lang das zu verknapsen hat und aber auch diese skurrilen, witzigen, schrägen Menschen in ihrem Umfeld ihr dabei helfen. Das ist einfach so liebevoll erzählt.
Und ganz poetisch und märchenhaft finde ich dabei. Also kann ich auch nur sagen, Doppeldaumen hoch, bin ich ganz deiner Meinung. Jetzt muss ich hier mal was rausholen. Das Buch fasziniert mich nämlich gerade direkt. Nino Haraciul, ja, ich wusste, da breche ich mir einen ab. Genau. Die Katze und der General ist noch gebunden erschienen. Und ich habe letztes Jahr von Nino Das neunte Leben gelesen und war vollkommen fasziniert. Jetzt bin ich allein schon fasziniert, dass eine junge Frau, ich glaube, die ist von 1977, innerhalb kürzester Zeit zwei so dicke Bücher schreiben kann. Im ersten Buch ging es im Prinzip um eine Familiengeschichte in Georgien und da wurde auch die georgische Geschichte aufgedröselt. Wahnsinnig gut, wahnsinnig geschichtlich recherchiert und ganz, ganz toll erzählt. Hast du schon eine Einschätzung, wie das jetzt beim Neuen ist, die Katze und der General?
Also es war ja in der Shortlist für den Deutschen Buchpreis und darum habe ich reingelesen und war total entsetzt und dann war ich nur noch froh, dass es nicht gewonnen hat. Also es steht deutlich hinter dem ersten. Das war ein wunderbares, tolles Buch. Bei dem zweiten auch, sage ich mal vorsichtig, die Verkaufszahlen geben mir da auch ein bisschen recht. Es steht deutlich hinter dem ersten.
Okay, das muss ja auch mal gesagt werden. Finger weg, beziehungsweise wenn Nino, sag bitte nochmal.
Haratisch, Willi.
Dann das neunte Leben. Das lohnt nämlich wirklich, also Nummer zwei lieber nicht. So, hier ist ganz viel aufgebaut. Anne Gesthüsen sehe ich da, Mädelsabend. Von Anne Gesthüsen habe ich auch schon zwei wunderschöne Bücher gelesen. Das ist offensichtlich Buch Nummer 3.
Das ist so eine ganz nette Enkelin-Oma-Geschichte, halt eine Generationen-Familiengeschichte. Ich habe selber noch nicht gelesen, ich habe die Vorgänger gelesen, die fand ich beide gut. Sagen wir mal so, sprachlich sind die auch ganz nett. Schöne Unterhaltung. Das erste Buch, Wir sind doch Schwestern, ist jetzt gerade kürzlich im Fernsehen gelaufen als Verfilmung. Da fand ich es mal noch viel besser als hinterher, als vorher.
Also das Buch
hat mir noch mal so richtig on top das Ganze so ein bisschen rund gemacht. Also ich fand das Buch schon richtig gut, wobei ich musste mich echt erstmal so in die Sprache reinholpern. Fand ich schon so ein bisschen spröde, will ich mal sagen. Die Geschichte hat mich gepackt, aber jetzt in der Verfilmung war es richtig toll erzählt. Schade um meine Gesthusen. Reden kann sie besser, finde ich.
Genau, sie ist ja auch Fernsehmoderatorin, da sehr bekannt. Ich hatte die Probleme übrigens mit der Sprache nicht. Mir hat es auch so gut gefallen. Ist einfach auch so ein Buch, was man gerne auf dem Nachttisch liegen haben kann und abends ohne Schwierigkeiten gut weglesen kann.
Ganz leicht, ganz packend. Und ist auch immer schnell wieder drin. Richtig schön.
Ich glaube, da haben wir schon wieder ein paar gute Empfehlungen mit dabei. Also, sehr zu empfehlen, sagen wir beide, Mariana Leki, was man von hier aus sehen kann. Gerne mal ausprobieren. Anne Gesthüsen, Mädelsabend. Und dann hattest du noch deine Krimi-Empfehlung.
Das war Brad Parks. Ohne ein Wort. Ich glaube, ja.
Guck mal hin.
Nicht ein Wort.
So war's. Alles klar. Ich danke dir für deine Tipps.
Einen muss ich noch loswerden. Ich finde, ich hatte total Schiss vor dem zweiten Teil von dem Jonas Jonasson, der alte Der 100-Jährige ist ja zurückgekehrt. Mhm. Und da habe ich mich echt gefürchtet und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo soll es denn hinführen? Das kann doch gar nicht so gut sein. Hat mich aber eines Besseren belehrt. Finde ich sogar noch besser, weil die ganzen Leute kenne ich, von denen er erzählt. Das sind meine Zeitgenossen und macht richtig viel Spaß.
Oh, das ist gut zu wissen. Der liegt bei mir auf dem Nachttisch und den wollte ich eigentlich gar nicht anfassen. Den habe ich ehrlich gesagt geschenkt bekommen und dachte, das kann ja nur ein blöder Abklatsch sein vom 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg.
Da habe ich mal die Kunden vorlesen lassen und die haben mir jetzt erzählt, machen Sie ruhig, lesen Sie ruhig und wirklich haben recht, richtig gut.
Okay, dann will ich mich eines Besseren gerne belehren lassen. Ich danke dir, Luise Harms, und ich würde sagen, ich komme bestimmt die nächsten Wochen nochmal bei dir vorbei.
Na, immer gern.
Jo, und das war's wieder für heute. In 2 Wochen geht's weiter und da würde ich gerne auf euch setzen. Was würde euch eigentlich interessieren? Worüber sollen wir sprechen im Podcast? Und habt ihr vielleicht eine Buchhandlung, die ich demnächst mal besuchen soll? Vielleicht habt ihr sogar selbst einen Buchladen und sagt, komm doch mal rum. Ich würde mich freuen. Schickt mir Kommentare gerne über meine Facebook-Seite Nachts im Buchladen oder über Instagram, den Hashtag Nachts im Buchladen. Da findet ihr mich auch, und kommentieren bei iTunes könnt ihr natürlich auch immer. Wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback und vielleicht sehen wir uns ja dann demnächst in eurem Buchladen. Bis dann.